Europa-Tor-Tour, der EM-Podcast mit Yannick Meyer und Moritz Knorr. In Zusammenarbeit mit 90plus.de auf meinsportpodcast.de.
Da sind wir wieder beim Podcast Europa-Tor-Tour, dem EM-Podcast von meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit 90plus. Alles, was am zweiten Viertelfinaltag passiert ist, das werde ich nun, ich, das bin Yannick Meyer, besprechen mit Sarom Siebenhaar von 90plus. Sarom, grüß dich.
Moin.
Ich würde sagen, das Achtelfinale dieser Europameisterschaft war ja sehr kurios. Es gab sehr viele Überraschungen. Der erste Tag des Viertelfinals, da gab es zwar ergebnistechnisch nicht wirklich Überraschungen. Die Spiele waren aber durchaus ansehnlich, waren gut und waren auch wirklich spannend. Gestern der Tag ließ etwas zu wünschen übrig, oder wie hast du ihn gesehen?
Ja, fand ich auch. Gerade die Partie Ukraine gegen England, also ging zwar am Ende 4-0 für England aus, aber war doch sehr, also über weite Strecken sehr viel Leerlauf und einfach nur Ballgeschiebe. Aber die Engländer kommen damit ja auch bei diesem Turnier offensichtlich zum Erfolg.
Richtig, ich würde sagen, wir fangen wie immer chronologisch an. Gestern waren ja die Spiele Tschechien gegen Dänemark. Dänemark steht im Halbfinale mit einem 2-1 Sieg und Ukraine gegen England am Ende ein sehr, sehr deutliches 4-0 für die Three Lions. Aber wie gesagt, wir fangen mal an mit Tschechien gegen Dänemark. Das ging am Ende 2-1 für die Dänen aus, aber wie du auch schon vorher gesagt hast, es war durchaus ein knappes Spiel.
Ja, genau. Also auch auf dem Papier nehmen sich die beiden Mannschaften eigentlich nichts. Und dann, ja, wie es dann häufig so kommt, dann braucht es auch eben dieses Quäntchen Glück vielleicht. Ich glaube, es war ein langer Ball auf, ich meine, Braithwaite. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Und der vertändelt den Ball gegen Cheluska, den tschechischen Verteidiger. Und die Dänen kriegen eine Ecke. Völlig unverständlich. Also auch in 1000 Wiederholungen war das nicht nachzuvollziehen, warum es da Ecke gegeben hat. Aber das ist halt kein Fall für den Videoschiedsrichter, weil eben auch gesagt wird, wenn sowas mal passiert, dann hat die Mannschaft ja auch immer noch die Chance, die Ecke zu verteidigen. Da haben sich die Tschechen gedacht, wir verteidigen die Ecke einfach mal nicht, haben Delaney in der Mitte komplett freigelassen und er hat sich dann eben bedankt, konnte easy einköpfen. Und ja, und in der Folge war es dann einfach auch so, dass die Dänen sehr tief gestanden haben, jetzt auch nicht mega viel fürs Spiel gemacht haben, eher auf Konter gesetzt haben und ja, die Tschechen waren in der ersten halben Stunde auch nicht wirklich stark.
Du hast es ja eben schon angesprochen, vor dem ersten Tor unglückliche Entscheidung von Björn Kuipers, dem Schiedsrichter. Allgemein nicht seine beste Leistung, oder?
Ah, nee, nicht wirklich. Also eigentlich finde ich, dass er ein relativ solider und konstanter Schiedsrichter ist. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass jetzt auch in dem Viertelfinale zwischen den Schweizern und Spaniern, meine ich, muss es gewesen sein. Da gab es auch schon eine Schiedsrichterleistung, die nicht wirklich ideal war. Und jetzt bei Tschechien gegen Dänemark unglücklich. Bleibt abzuwarten, ob er jetzt nochmal pfeifen darf. Sind ja jetzt nur noch 3 Spiele. Und ich denke, da sind andere Schiedsrichter vielleicht ein bisschen weiter vorne. Zum Beispiel die deutsche Vertretung Brüch. Der macht ein sehr gutes Turnier.
Wenn wir nochmal auf die Tschechen zu sprechen kommen, die jetzt ja ausgeschieden sind, da hat ja Patrick Schick sehr überzeugt mit seinen 5 Toren und hat sich durchaus ins Rampenlicht internationaler Topclubs geschossen.
Ja, das war vor dem Turnier auch gar nicht so zu erwarten, weil er bei Leverkusen jetzt nicht wirklich eine exzellente Saison gespielt hat, um es mal nett auszudrücken. Er hat zwar immer wieder angedeutet, auch bei Leipzig in den letzten Jahren, wozu er fähig sein kann, aber konnte es nie über eine ganze Saison hinweg konstant abrufen. Gestern hat er ja auch wieder getroffen, aber blieb meiner Meinung nach über weite Strecken des Spiels dann doch auch relativ blass. Ich glaube, die beste Phase hatten die Tschechen in der zweiten Halbzeit, so die ersten 5 bis 10 Minuten, wo er gemeinsam dann aber auch mit einem zweiten Stürmer, Kremenčík, der gekommen ist, relativ viel Druck gemacht haben. So ist er dann auch dann das 2-1 irgendwann gefallen.
Worüber wir bei dem Spiel natürlich noch kurz quatschen müssen, Sarom, ist die Tatsache, dass sich ja Thomas Suček, der Mittelfeldspieler von Tschechien, stark am Kopf verletzt hat, hat auch stark geblutet, mit dem Turban lief er da rum und wirklich blutverschmiert, also überall Blut auch am Hals. Sehr, sehr unschöne Szene, wie ich finde. Der Schiedsrichter hat es nicht gesehen, muss er natürlich eigentlich und ihn dann eigentlich nochmal runterschicken, aber generell findet das Thema Kopfverletzung im Fußball, beziehungsweise generell im Sport, ja noch nicht die Beachtung, die es eigentlich finden müsste, weil das ja wirklich gefährlich ist. Was sagst du denn, sollte man, wenn es so stark blutet, überhaupt weiterspielen, auch mit dem Turban?
Es gab ja schon oft dann auch die Situation, wo die Spieler dann ja auch überprüft wurden, zum Beispiel auf eine Gehirnerschütterung. Eigentlich sind die Teams da ja auch zu angehalten, weil, wie gesagt, Kopfverletzungen sind nicht zu unterschätzen. Wenn man mal auf eine andere Sportart blickt, den American Football, natürlich ist es ein anderer Sport und da ist das Thema viel größer mit Kopfverletzungen, weil die auch ständig belastet werden. Aber ja, ich finde schon, dass es in den letzten anderthalb, zwei Jahren auch im Fußball an Bedeutung gewonnen hat, Kopfverletzungen, aber nichtsdestotrotz sollte man auf jeden Fall. Also ich will den Ärzten auch nichts unterstellen. Also ich denke schon, dass die natürlich auch checken, ob die Spieler in Ordnung sind. Und natürlich sagt der Spieler, er will weiterspielen oder er kann weiterspielen. Aber da muss in Zukunft vielleicht auch nochmal andere Standards her oder ähnliches. Im Football gibt es ja das sogenannte Concussion Protocol, wo die Spieler dann erstmal überprüft werden, intensiv, ob sie jetzt eine Gehirnerschütterung haben oder nicht. Da wird auch mittlerweile hart durchgegriffen. Und ja, die Szene war gestern war nicht schön. Wenn es am Ende wirklich hoffentlich nur einfach Blut war, dann sei es so. Wir kennen ja die Bilder von Spielern, die mit Turban spielen.
Was die zweite Halbzeit angeht, muss man da ganz klar sagen, dass da auch wirklich viel Leerlauf war. Die Tschechen haben es probiert, haben sich aber nicht wirklich riesige Chancen herausgespielt, sage ich mal. Und dann am Ende hatten die Dänen natürlich auch noch zahlreiche Konterchancen und hätten den Sack zumachen können. Tomáš Vaclík, der Keeper der Tschechen, hat aber ein ums andere Mal pariert. Für dich einer der Torwerte des Turniers?
Ja, auf jeden Fall. Also auch schon in den letzten Spielen der Tschechen hat er seine Mannschaft auch oft im Spiel gehalten. Und auch gestern, du hast es gesagt, relativ viel Leerlauf, beziehungsweise die Dänen haben den Tschechen einfach das Spiel überlassen, haben das Nötigste gemacht. Die Konter haben sie dann am Ende nicht genutzt. Unter anderem auch, weil Vaclík gut gehalten hat. Und die Tschechen hatten eben bis auf diese ersten 5 bis 10 Minuten in der zweiten Halbzeit auch. Also haben nicht wirklich Druck aufbauen können. Sie haben es versucht, aber es ist nicht wirklich was bei rumgekommen. Und von dem Spiel, ich glaube, das Highlight war ja das 2-0 der Dänen, wo der Außenverteidiger Mähle, der finde ich auch ein sehr, sehr starkes Turnier spielt, ja in Matcher-Manier den Ball mit Außenriss in die Mitte bringt. Das war auch sehr schön anzusehen. Und Vaclík ist auf jeden Fall einer der Keeper, die bei diesem Turnier auf sich aufmerksam gemacht haben.
Lass uns nochmal die Ausgangslage jetzt für die Dänen vor dem Halbfinale besprechen. Es geht ja gegen England, über die wir natürlich gleich auch noch ausführlich reden werden über das Spiel gegen die Ukraine. Aber welche Chancen gibst du den Dänen dort?
Ich denke tatsächlich, dass es 40-60 ist und das auch, also die Dänen 40, England 60 und das eigentlich auch nur allein aufgrund der Tatsache, dass sie in Wembley spielen. Die Dänen sind auf einer richtigen Erfolgsspur und ja, das merkt man auch. Seit der Sache mit Eriksen ganz am Anfang hat eigentlich niemand damit gerechnet, dass das jetzt noch so kommt. Allerdings muss man auch sagen, dass die Engländer jetzt der erste Gegner sind eines solchen Kalibers.
Aber bevor wir noch kurz über das Halbfinale dann auch nochmal sprechen, beziehungsweise uns die Halbfinalbegegnung anschauen können, werden wir natürlich erstmal gleich das Viertelfinale finalisieren mit dem Spiel England gegen Ukraine, über das wir natürlich gleich auch noch ausführlich reden werden im Podcast Europa Tortur nach der Pause. Da sind wir schon wieder aus der Pause. Ukraine gegen England, das Spiel des gestrigen Tages am Ende 4-0 gegen England und das 4-0 für England und das war eine klare Sache.
Die Ukraine sehr blass, sehr passiv. Sie sind viel gelaufen, aber nicht gut gelaufen. Sie haben keinen Druck aufgebaut auf die ballführenden Engländer. Und die hatten echt keine Probleme. Also es hat schon fast wie so eine Art, also ich will es jetzt nicht zu zynisch sagen, dass es wirklich ein Trainingsspiel war, aber man hatte zu keiner Phase des Spiels das Gefühl, dass England irgendwie in Gefahr ist. Sie haben ja auch schon bereits nach 4 Minuten haben sie ja getroffen. Harry Kane mit seinem endlich mit seinem Turniertreffer, mit seinem zweiten. Und wieder einmal beteiligt war auch Sterling, der einen wunderschönen Pass in die Schnittstelle spielt. Kane läuft durch und schaufelt dann irgendwie den Ball mit der Pike über den ukrainischen Torwart ins Tor. Und das war dann eigentlich, wenn man es so nennen möchte, schon der Deckel. Die Engländer haben anschließend die Ballkontrolle gehabt, haben den Ball laufen lassen, haben die Ukrainer laufen lassen, hatten die Spielkontrolle und gab zwar hin und wieder dann auch mal so Fauxpas. Pickford hat einen grauenvollen Fehlpass gespielt, Walker war es. Walker hat einen grauenvollen Fehlpass gespielt. Ja, Remchuk war dann durch, wurde zwar noch von Maguire bedrängt, aber Pickford hat dann am Ende gut gehalten. Aber das war eigentlich auch wirklich die einzige Situation der Ukrainer, wo man wirklich so das Gefühl hatte, da hätte ein Tor fallen können. Ansonsten war das sehr, sehr blass.
Meinst du, bei der Ukraine war der Respekt vor den Engländern zu groß oder hat das irgendwelche anderen Gründe?
Es fällt mir schwer, das zu sagen, aber einfach die Klasse der Engländer. Auch wenn sie mit sehr, meiner Meinung nach, sehr biederem Fußball jetzt bis ins Halbfinale gekommen sind, es funktioniert. Im Turnier zählen Ergebnisse, es ist Ergebnisfußball und sie liefern Ergebnisse, das kann man nicht bestreiten. Sie sind auch immer noch ohne Gegentor und man hatte auch nie wirklich in keinem Spiel so das Gefühl, dass die Defensive mal wirklich richtig schwimmt. Auch, ich meine, Deutschland, wir hatten auch 2, 3 wirklich gute Szenen, ob es jetzt die Müller-Chance war oder die Chance von Werner, aber selbst da, England war zu keinem Zeitpunkt wirklich, sag ich mal, richtig offen hinten in der Abwehrreihe. Und man sagt ja auch immer so schön, Offensive gewinnt Spiele, Defensive gewinnt Titel. Das kann gut sein, dass es auch dieses Mal so der Fall sein wird.
Wenn man sich die englische Abwehr anschaut, natürlich fällt da ganz krass auf, dass man noch nicht ein Gegentor bekommen hat. Allerdings waren ja auch die Gegner immer noch nicht die allerstärksten. Gut, man hatte natürlich mit Deutschland einen Gegner dabei, aber so stark war ja das DFB-Team jetzt an dem Tag auch nicht, dass da die Engländer sonst was wie häufig gefordert worden wären in der Abwehr. Meinst du denn, diese englische Abwehr ist so gut oder wird die auch noch richtig Probleme bekommen, wenn es dann im Finale spätestens gegen einen Gegner wie Spanien oder Italien mit einer enormen Offensivwucht geht?
Ja, also ich glaube schon natürlich, dass sie Qualität haben, sonst würden sie auch jetzt nicht dastehen, wo sie sind. Nichtsdestotrotz ist das schon richtig, dass so richtig, richtig gute Competition hatten die Engländer jetzt in diesem Turnier nicht. Sie profitieren jetzt auch da, haben auch davon profitiert, den, sag ich mal, einfacheren Turnierbaum jetzt gehabt zu haben. Aber die Dänen haben auch gezeigt, dass sie offensiv durchaus was bringen können. Ich glaube, das ist die bisher, würde ich sagen, mit offensivstärkste Mannschaft, gegen die Engländer spielen. Klar, sie haben auch in der Gruppenphase gegen Kroatien gespielt, aber das war ja mal wirklich gar nichts von den Kroaten. Ja, vielleicht ist es eine gute Übung fürs Finale, aber natürlich ist es problematisch, wenn England ins Finale kommen sollte, dass man noch nicht wirklich so zu 100% gefordert worden ist. Das kann dann auch gut nach hinten losgehen. Allerdings, ja, bisher sieht das alles sehr stabil aus. Und ja, bleibt abzuwarten. Jetzt gegen Dänemark würde ich mal vermuten, dass die Engländer auch wieder etwas eher die aktive Rolle einnehmen werden, so wie gegen die Ukraine, aber da haben sie jetzt auch gezeigt, dass sie es können.
Lass uns nochmal kurz zum Ende dieses Spiels auf Harry Kane blicken, der jetzt gestern sein zweites und sein drittes Turniertor gemacht hat und auch wirklich ein sehr starkes Spiel gemacht hat, wie ich finde. Meinst du, er ist jetzt endgültig im Turnier angekommen?
Ja, scheint so. In den ersten 2 Spielen hatte er ja, glaube ich, gar keinen Abschluss, überhaupt keinen. Im dritten Spiel hat er dann einmal 1, 2 sammeln können, aber da ist ja dann noch kein Tor bei rumgekommen. Anscheinend geht das Turnier für ihn jetzt, ich sag mal, vom Treffen her erst richtig los. Aber er war ja auch schon vorher wichtig für das Spiel seiner Mannschaft. Also ist ja jetzt nicht der klassische Stürmer, der einfach nur vorne wartet, sondern er holt ja auch sich die Bälle im Mittelfeld ab, verteilt sie. Das hat man ja auch an seinen Zahlen jetzt in der letzten Saison gesehen. Die meisten Vorlagen und die meisten Tore in der Premier League. Zum Beispiel vor einem Kevin De Bruyne. Und ja, er ist der Kapitän, er ist enorm wichtig und hey, selbst wenn er nicht trifft, aber England am Ende weiterkommt, dann ist er ja auch froh drum. Und ja, ich glaube, es ist zwar immer schön, ein so individuelle Statistiken oder Erfolge, aber am Ende, gerade bei so einem Turnier, zählt ja dann der Erfolg der Mannschaft und ich glaube, das weiß er auch ganz genau.
Lass uns zum Ende dieser Folge nochmal auf den Spieler des Tages blicken. Wie gesagt, es gab sicherlich schon aufregendere Tage. Dennoch haben wir uns natürlich einen Spieler rausgesucht. Wer ist das darum?
Ja, für mich erneut Raheem Sterling. Er war heute zwar ohne Treffer, hat ja bis zu diesem Zeitpunkt fast alle Treffer der Engländer eigentlich erzielt gehabt. Heute hat er mal nicht getroffen, war aber wieder an fast jedem Tor und an fast jeder gefährlichen Aktion beteiligt. Hat den Pass auf Kane gespielt, hatte den Pass zum Assist vor dem 3-0 und generell hat mit seinen Dribblings immer wieder für Unruhe gesorgt, mit seinen Läufen in die Tiefe und ja, man hätte natürlich auch einen Kane jetzt nehmen können mit seinem Doppelpack, aber Sterling hat für mich deutlich mehr Alarm gemacht und deswegen habe ich mich für Sterling entschieden.
Also Sterling, ganz klar unser Spieler des Tages. Ja, einen Ausblick gibt es ja heute in so detaillierter Form wie sonst noch nicht, denn morgen und übermorgen sind ja keine Spiele. Es geht dann erst am Dienstag und Mittwoch mit den beiden Halbfinalbegegnungen weiter. Das, was dort passieren könnte, werden wir natürlich auch besprechen, und zwar in Form eines Power-Rankings, welches am Sonntagabend bei uns auf der Seite sein wird und natürlich bei eurem Podcatcher eurer Wahl. Könnt ihr es euch dann gerne anhören. Dort werden wir alles analysieren, was dieses Halbfinale angeht. Aber erstmal danke ich dir jetzt für die heutige Folge, Sarom.
Ich danke euch.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai. Ist Release von Werners Pizza Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Europa-Tor-Tour. Der EM-Podcast mit Yannick Meyer und Moritz Knorr. In Zusammenarbeit mit 90plus.de. Auf meinsportpodcast.de.